Und wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, für viele sind das Menschen heutzutage, ist die Bibel, ja, sie sagen, naja, Glaube und Wissenschaft, das hat nichts miteinander zu tun und so weiter. Und ja, wir wollen das doch alles wissen. Ich denke, die Bibel ist eigentlich ein Schatz, den wir in den Händen halten. Die Bibel, sie gibt uns eine Information über eine Zeit, als es noch keinen Menschen gab. Sie berichtet uns über Dinge, wie Gott gehandelt und gewirkt hat, um alles dieses ins Dasein zu rufen. Ich denke, wir haben dort einen Schatz in der Hand und bekommen Informationen, wie Gott alles gemacht hat. Und wir bekommen auch Informationen über Gott, wie er ist. Und ich möchte uns jetzt einfach einmal vorlesen aus dem Schöpfungsbericht aus der Bibel. Wir wollen uns das zusammen anschauen. Und jetzt nur den Bereich, wo es um das Leben geht. Die Erschaffung des Lebens. Gott erschafft also alles um uns herum und am dritten Tag. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchtbare Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen er Same ist. Und es geschah so, und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringt, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und am fünften Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln voll einer Fülle lebender Wesen. Es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und am sechsten Tag? Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und als Gott fertig ist und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott prägt also seiner Schöpfung am Ende nochmal wie so ein Gütezeichen, ein Gütesiegel auf. Siehe, es war alles sehr gut, was er gemacht hat. Das ist der Blick Gottes auf seine wunderbare Schöpfung. Wir wissen, dass dann der Sündenfall geschehen ist und dass wir Menschen, aber auch die wunderbare Welt unter dem Sündenfall ächzt. Und doch können wir in Gottes wunderbarer Welt ihn immer noch entdecken, seine große Schöpferkraft, seine Größe und Herrlichkeit. Wenn wir uns das nochmal ein wenig anschauen, was wir gerade gehört haben. Wir können nämlich aus diesem Schöpfungsbericht einiges erfahren, auch über Gott. Gott sprach und es wurde, hören wir jedes Mal an jedem Tag. Für uns Menschen sind ja Worte manchmal, wir sagen ja, Worte sind Schall und Rauch. Aber dann merken wir, dass die Worte von uns Menschen eine völlig andere Qualität haben wie die Worte Gottes. Gott spricht etwas aus und es wird. Er will etwas und er setzt es um. Nichts kann ihn hindern. Gott hat vollkommene Souveränität. Das heißt, alles, was er sich vornimmt, das geschieht. Bei uns Menschen ist das ja oft anders. Wir streiten uns ja manchmal darum, hat der Mensch zum Beispiel einen freien Willen? Da streiten die Menschen und die Theologen sich darüber. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Gott einen freien Willen hat. Das heißt, Gott nimmt sich etwas vor und er setzt es dann auch um. Nichts kann ihn hindern. Bei uns Menschen ist es ja oft anders. Wir haben eine Idee, einen Plan, ja, wir haben einen Willen, wir wollen etwas. Aber uns fehlen oft die Möglichkeiten, in uns selbst und auch überhaupt grundsätzlich diese Dinge dann auch umzusetzen. Da merken wir, Gott ist der, der wirklich einen freien Willen hat, der vollkommen souverän ist. Alles gehorcht ihm, alles ist ihm untertan, niemand ist über ihm. Gott offenbart sich und verbirgt sich zugleich. Was meine ich damit? Gott erklärt uns im Schöpfungsbericht, wie er das alles gemacht hat. Er sprach und es wurde. Und doch merken wir, wir haben da keinen richtigen Zugriff auf Gott. Er erklärt es uns, aber sein Schöpfen ist so anders, wie wir Menschen es tun, dass wir es am Ende nicht verstehen. Und das ist grundsätzlich so, wenn wir mit Gott zu tun haben. Wir können ihn von uns selbst, sein Wesen, sein Handeln nicht verstehen, solange sich Gott sich nicht uns offenbart. Und wir können ein Stückchen von Gott eben erkennen, weil er sich eben auch in der Schöpfung uns Menschen offenbart. Wir Menschen, wir sind ja auch ein Abbild Gottes. Wir können auch Dinge tun, die Gott tut und doch auf eine andere Art und Weise. Ja. Gott erschafft aus dem Nichts, ruft er die Dinge ins Dasein. Wir Menschen können das nicht. Wir können immer nur schon Vorhandenes nehmen, können es umformen und so weiter. Aber aus dem Nichts etwas machen, das können wir nicht. Gott kann aus dem Nichts, er kann aus Unbelebten Belebtes machen. Wir Menschen können das nicht. Wir können immer nur aus unbelebter Materie wieder unbelebte Dinge tun. Wir können aus belebter Materie, aus Lebewesen, können wir wieder Totes machen. Aber diesen Prozess umkehren, den können wir Menschen nicht. Das Wunder der Schöpfung bleibt unerklärlich und entspricht trotzdem unseren Lebenserfahrungen. Ja, und wir Menschen, wir sind ja eigentlich auch dolle Erfinder. Wir können eben auch, es ist eine Eigenschaft von uns Menschen, dass wir auch uns neue Sachen ausdenken können, aber wir können eigentlich immer nur auf Vorhandenes zurückgreifen. Und hier ist zum Beispiel mal ein Beispiel, wo wir Menschen ja denken, wir haben etwas Tolles erfunden, aber wir schauen uns eigentlich immer nur wieder Dinge von Gott ab. Wer hat es erfunden? Jetzt geht es hier nicht um Ricola, sondern um einen anderen Schweizer, diesen Mann ganz rechts oben, der ist in den Anfang des letzten Jahrhunderts mit seinem Hund gern spazieren gegangen und ihn störte das immer und ihn wunderte das, dass bei seinem Hund im Fell immer diese Kletten hängen blieben. Kennen wir sicher auch alle, auch wir Jungs ärgern ja unsere Geschwister auch gerne damit, die Mädels Kletten in die Haare schmeißen. Aber, und er sagte, das ist ein interessantes Prinzip, dass also diese Pflanze ihre Samen darüber verbreitet. Kann man das nicht irgendwie auch sinnvoll nutzen? Und wir nutzen das heute alle, ne? Auch zum Segen aller Mütter, die dann das Leid sind, mit ihren Kindern Schnürsenkel zu üben, gibt es Klettverschlüsse. Aber dieser Mann hat es eigentlich gar nicht erfunden, sondern er hat sich die Klette in der Natur angeschaut oder in einem Mikroskop und hat gesehen, da sind ja so viele kleine Häkchen an diesen Samenkugeln dran und ab einer bestimmten Kraft brechen die nicht ab, sondern biegen sich auf und geben es dann wieder frei. Und dieses Prinzip hat er nachgebaut und ja, wir Menschen nutzen das heute in ganz vielfältiger Art und Weise. Eben, ihr seht auch schon die Ähnlichkeit ganz links bei dem Klettverschluss an dem Turnschuh. Auch dort sind solche Haken wie an der Klette dran, die sich ab einer bestimmten Kraft dann öffnen und dann diese feinen Fädchen wieder freigeben. So funktioniert unser Klettverschluss. Alles nur geklaut. Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Den Salzstreuer, den gibt es noch gar nicht so sehr lange. Den hat dieser Österreicher erfunden. Und zwar ein Botaniker, er hat sich viel mit Pflanzen beschäftigt und hat gesehen, da gibt es eine Pflanze, die Mohnpflanze. Und sie bildet auch Samen aus. Die Blütenblätter fallen dann ab, dann bleibt die Mohnkapsel übrig. Und über diese feinen kleinen Löcher hier oben drinne verteilt der Mohn seine Körner. Und er dachte, das kann man doch vielleicht irgendwie nutzen. Und da habt dann, ihr seht es ganz links, den Salzstreuer erfunden, hat den also die Mondkapsel nachgebaut und damit war der Salzstreuer erfunden. Er hat dann über solche Prinzipien, die er an der Natur entdeckt hat, ein Buch geschrieben, Die Pflanze als Erfinder. Aber eigentlich ist der Titel ja falsch. Die Pflanze hat sich ja nicht selber erfunden, sondern da steckt ein großer Schöpfer hinter und wir Menschen, wir kupfern eigentlich ständig ab bei Gott. Also auch diesen Salzstreuer hat er eigentlich nicht erfunden. Ja, das Fliegen. Wer hat es erfunden? Otto Lilienthal. Auch er hat nachgeschaut bei seinem Traum vom Fliegen, erstmal bei denen, die schon fliegen können. Wie machen die es? Wie sind denn die konstruiert? Und können wir uns da nicht Sachen abschauen? Und er hat auch bei seinen Fluggeräten sich zum Beispiel den Storch zum Vorbild genommen, geschaut, wie ist der Flügel konstruiert, wie funktioniert die Aerodynamik und hat das dann nachgebaut. Deswegen sagen auch wirklich die ersten Flugzeuge kann man es noch fast gar nicht nennen, die sahen wirklich auch aus wie Vogelflügel. Und man merkte, hoppla, das funktioniert. Klar, was beim Vogel funktioniert, funktioniert auch, wenn man es nachbaut. Also auch hier eigentlich nicht Lilienthal hat es erfunden, sondern Gott. Wer hat es erfunden? Ja, auch wieder hier die Freude aller Kinder, Tomatensoße und Macaroni, aber das immer zum Leidwesen der Mütter. Die Kinder sehen dementsprechend hinterher mal aus. Man hat jetzt Textilien erfunden, wo man mit Ketchup den Schmutz aus der Kleidung abspülen kann. Also irre, ne? Also wirklich der Traum einer jeden Hausfrau. Und wie ist man da drauf gekommen? Man hat gemerkt, wenn man sich die Natur anschaut, das kennen wir alle, da gibt es Pflanzen und bei denen perlt das Wasser immer so wunderbar ab. Und da perlt nicht nur das Wasser ab, sondern die Wassertropfen, wenn sie herunterlaufen, dann nehmen sie sogar noch den Schmutz mit von der Oberfläche dieser Pflanze. Und da gibt es diesen sogenannten Lotus-Effekt. Den gibt es aber eben nicht nur bei Lotuspflanzen, sondern eben auch bei der Kapuzinerkresse, beim Frauenmantel, oder auch beim Kohlrabi. Und da gibt es eben auch, dass man es versucht, ja, nachzumachen. Man versucht, Fassadenfarbe herzustellen, wo die Fassadenwände selbst reinigend sind, immer indem man eben diese Oberfläche versucht nachzubauen, wie sie bei den Pflanzen ist, und diesen Effekt zu imitieren. Oder hier unten diesen Honiglöffel. Man kann es jetzt schlecht sehen. Der ist an der Oberfläche, ist er eigentlich gar nicht glatt, sondern der ist ganz, ganz rau. Und doch läuft der Honig von diesem Löffel runter, ohne dass ein Tröpfchen darauf liegen bleibt. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Oberfläche dieser Blätter eben nicht glatt sind, sondern die haben ganz viele Erhabenheiten und die Erhabenheiten haben selber wieder ganz viele Erhabenheiten. Das heißt, die Berührungsfläche zwischen Wassertropfen und auch Schmutz, die ist so gering, dass die Oberflächenspannung des Wassertropfens zum Beispiel erhalten bleibt und auch des Schmutzes und deswegen sie leicht von der Oberfläche entfernt werden können. Und wir Menschen, wir machen das nach und ja, haben es aber eigentlich auch hier wieder nicht selbst erfunden. Da steckt jemand anderes dahinter, indem wir ein göttliches Prinzip nachmachen. Na, da wird vielleicht der eine oder andere sagen, naja gut, aber das Zahnrad, also solche technischen Sachen, das haben wir Menschen doch auf jeden Fall erfunden, ne? Hier muss ich uns auch wieder enttäuschen. Gott war wieder schneller gewesen als wir Menschen. Und er hat auch das Zahnrad erfunden. Und er hat es verbaut in einem Lebewesen, ja, was völlig unscheinbar ist. Das ist eine Käferzikade. Und bei den Jungtieren, wenn man sich da die Hinterbeinchen unter dem Mikroskop anschaut, dann seht ihr hier das linke und das rechte Beinchen. Und die haben solche kleinen Zacken hier, noch mal ein bisschen mehr vergrößert. Da sind das wirklich Zahnräder, die diese kleinen Zikaden an dem Beinchen haben. Und das nützt den Zikaden einfach dazu, wenn sie abspringen. Jedes Beinchen hat ja Muskeln, aber damit die wirklich schön synchron funktionieren, die beide, und dass sie wirklich ganz exakt in eine Richtung springen können und beide Beine synchron laufen, sind diese Beinchen durch diese Zahnräder miteinander verzahnt. Ja, also eine tolle Erfindung und eben nicht vom Menschen, sondern Gott war schon schneller. Und da stellt uns natürlich immer die Frage, kann Leben ohne einen Schöpfer entstehen? Wenn ich euch den Herrn rechts oben gar nicht gezeigt hätte, dann wüsstet ihr trotzdem, dass es den gibt. Das ist der Kjeld Kirk Christiansen, Der hat viele Jahre bei Lego gearbeitet und das ist der, der sich das Lego-Männchen ausgedacht hat. Und wenn ich den euch nicht gezeigt hätte, dann wüsstet ihr alle ganz genau, den muss es geben. Denn das ist die Erfahrung aus unserem Leben, was wir alltäglich machen. Alles, was sinnvoll ist um uns herum, ist geschaffen. Viel primitivere Sachen, wie wir Menschen, die sind erschaffen. Solch ein Lego-Männchen, diese Kanzel hier, dieses Glas Wasser, da ist uns vollkommen klar, dass die Kanzel da sein kann, da muss es einen Tischler geben, auch wenn wir den nie sehen werden. Aber unsere Lebenserfahrung zeigt uns, das wissen wir, nichts Sinnvolles kommt von allein ins Dasein. Und wenn ihr vielleicht in der Schule damit auch zu tun habt und das auch in der Schule immer wieder in Frage gestellt wird, der Schöpfer, dann fragt, machst du denn diese Erfahrung in deinem Leben? Von den Schulkameraden vielleicht oder so, und die sagen, ja, ich glaube nicht, dass es Gott gibt und einen Schöpfer. Was sagt deine Erfahrung des Lebens? Erlebst du das irgendwo in einem Teil deines Lebens, dass irgendetwas Sinnvolles alleine entsteht, ins Dasein kommt? Das gibt es nicht. Es muss immer sich jemand Gedanken machen, einen Plan machen, Zeit nehmen und so weiter, eine Sache konstruieren. Kann ich es beobachten? Nein. Alles, was es gibt, braucht einen Schöpfer. Ja, und doch lernen wir in der Schule etwas ganz anderes. Das bringt uns manchmal auch als Christen durcheinander oder als Christen in der Sonntagsschule, da lernen wir hier, ja, was in der Bibel steht, das ist Gottes Wort und das ist wahr. Und Gott hat die Menschen geschaffen und alles um uns herum. Und dann kommen wir in die Schule und auch vielleicht auch vorher im Fernsehen schon, dann erfahren wir, nee, diesen Gott gibt's gar nicht. Und das ist alles alleine entstanden. Hat sich langsam vom Einfachen zum Höheren entwickelt. Tja, und dann stehen wir und unsere Kinder manchmal dann fragend da, ja, wer hat denn du recht? Und wie ist das in der Schule? Der Lehrer, der hat recht, auch wenn er Unrecht hat. So ist es leider. Wir müssen das eben doch leider oft auch lernen. Ja, und wo kommt eigentlich dann dieser Gedanke her, dass alles von alleine entstanden ist? Weil unsere Erlebenserfahrung ist es ja eigentlich nicht. Und das hat mit einem großen Irrtum in der Wissenschaft zu tun. Wie entsteht das Leben? Darüber haben sich die Menschen schon immer Gedanken gemacht, auch im Altertum. Und hier gab es einen ganz berühmten, den Aristoteles. Ein Grieche, ein Universalgenie, der sich viel über Astronomie und auch über Biologie Gedanken gemacht hat, der die Tiere und Pflanzen beobachtet hat und sie so systematisiert hat und eingeteilt. Und er schaute sich auch an die Fortpflanzung der Lebewesen. Und er stellte fest, ja, wie pflanzen sich Lebewesen fort? Da gibt es einmal die geschlechtliche Fortpflanzung, also hier unten, ja, wie der Marienkäfer und wie wir Menschen uns geschlechtlich fortpflanzen, wie viele andere Lebewesen sich geschlechtlich fortpflanzen, viele Pflanzen eben auch, ja, um die Kartoffel oder die andere, sie blüht und dann müssen eben die weiblichen und männlichen Geschlechtsanteile zusammenkommen, damit wieder neues Leben hervorgeht. Aber er merkte auch, dass es eine nicht geschlechtliche Fortpflanzung in der Natur gibt, die sogenannte vegetative Fortpflanzung. Bleiben wir bei der Kartoffel, das kennen wir auch, oder bei der Erdbeere. Sie kann sich über die Blüten vermehren, aber sie kann eben auch Ableger bilden. Das sind dann immer Klone eigentlich der Mutterpflanze. Aber auch bei der Kartoffel. Sie kann sich eben über die Blüte, aber auch über die Knollen unten vermehren, die wir dann eben auch gerne zu uns nehmen. Oder auch hier unten in der Mitte diese kleine Moospflanze, das sogenannte Brunnenlebermoos. Auch die Pflanze kann sich geschlechtlich fortpflanzen, aber ihr seht schon, die hat so kleine Trichterchen obendrauf und in diesen Trichtern schwimmen so kleine Zellen drin. Und wenn da ein Regentropfen reinpatscht, dann fliegen diese kleinen Zellen raus und dann entsteht eine neue Moospflanze, ohne Zutun von männlichen und weiblichen Geschlechtszellen. Also das ist die sogenannte vegetative Fortpflanzung. Ja, es gibt es auch manchmal im Tierreich. Die Seesterne, die sehen alle ein bisschen eigenartig aus. Warum sehen die so eigenartig aus, so unsymmetrisch? Weil die hatten irgendwann mal Pech im Leben. Irgendjemand hat ihnen einen Zacken abgebissen oder wie auch immer sie den verloren haben. Und dann kann aus diesen beiden Teilen, aus dem abgebissenen Teil und aus den beiden Teilen, kann wieder ein lebender Seestern werden. Die werden dann immer nicht so ganz schön, wie sie ursprünglich gewesen sind, aber aus eins macht zwei. Das geht bei Regenwürmern nicht, Kinder. Also bitte nicht nachmachen. Regenwürmer könnt ihr sie oft in der Mitte durchteilen. Die quälen sich dann zwar eine Weile, aber da überlebt keins von den beiden Teilen. Also vegetative Fortpflanzung gibt es eben auch im Tierreich. Ja. Und dann meinte er noch eine dritte Art der Fortpflanzung gefunden zu haben, wie eben auch das Leben weitergegeben hat. Die Spontanzeugung aus unbelebter Materie. Bei manchen Tierarten war das nämlich gar nicht so einfach so zu beobachten, wie pflanzen sie sich überhaupt fort. Ja, also hier Spinnen und Quallen und so weiter. Und auch der Aal. Man hatte nämlich damals beobachtet gehabt, wenn man Aale fängt, dann sind die immer nur ja, so ein paar Zentimeter schon lang. Man hat nie irgendwo Aalgelege gefunden, wo irgendwie mal Samen und Rogen zusammengekommen wären. Hat man nie entdeckt. Immer nur schon kleine Aale. Also man hat das wissenschaftlich untersucht. Und was war jetzt die Schlussfolgerung gewesen von Aristoteles? Also wenn wir das nicht sehen, dass diese Tiere sich geschlechtlich fortpflanzen und auch nicht vegetativ, also durch irgendwie, dass sie durchgetrennt werden oder so, dann muss es noch eine dritte Art geben. Das heißt, durch Hitze im Schlamm aus Erde und Dreck und Wasser, da entstehen auf einmal kleine Aale, meinte er. Das ist das, was er beobachten konnte. Also er hat richtig beobachtet, aber wir wissen heute, seine Beobachtungen waren falsch gewesen. Und so funktioniert Wissenschaft. Daraus kann man Aristoteles an sich keinen Vorwurf machen. Wissenschaft ist eigentlich immer Versuch und Irrtum. Und dann stellt sich, und das Richtige setzt sich dann durch. Und hier hat man beobachtet, hat Daten gesammelt und hat aber leider die falschen Schlüsse draus gezogen. Und er hat das eben auch auf die anderen Tiere übertragen. Und die Lösung des Rätsels war jetzt eigentlich bei den Aalen gewesen. Die Aale, auch die bei uns hier leben, wenn sie geschlechtsreif sind, dann wandern sie die Flüsse wieder hoch durch die Meere und so weiter, bis sie dann irgendwo hier drüben vor der Küste Amerikas, irgendwo ganz, also mehrere Kilometer in der Tiefe, dann sich paaren. Und dann entstehen kleine Aale, das sind dann diese sogenannten Glasaale. Und über viele Jahre wandern sie dann hier von der Küste Amerikas wieder zurück zu uns, bis sie dann wieder in unsere Flüsse wandern und so weiter. Und deswegen hat Aristoteles immer nur kleine Aale sehen können, weil den geschlechtliche Fortpflanzung konnte er nicht beobachten. Sein Fehlschluss war, naja, irgendwo im Schlamm der Flüsse und Teiche, da entstehen diese kleinen Aale eben auch von alleine. Aus toter Materie wird lebende Materie. Und Aristoteles war eben ein Mann, der eine große Wirkung hatte in der Philosophie und in der Wissenschaft. Und er hat sich bis in die letzten Jahrhunderte, hat sich dieses Denken fortgesetzt von Aristoteles. Hier nochmal ein anderer Universalgelehrter aus dem 16., 17. Jahrhundert, ein Holländer, auch ein toller Forscher. Und er hat zum Beispiel festgestellt, wenn wir nachher unten unsere Wurst essen gehen oder was es auf dem Grill so gibt, dann findet die Verdauung dadurch vor allem statt, dass in unserem Magen Säure gebildet wird, die dann unsere Nahrung zersetzt. Vorher dachte man, naja, das ist alles so wie nur durch Hitze, das wird so wie zerkocht in unserem Körper. Ja? Und er merkte, nee, da ist Säure am Arbeiten, die also die Bestandteile unserer Nahrung auflöst. Und er hat sich eben auch mit der Frage befasst, ja, wie entsteht Leben? Kann Leben spontan eben auch aus toter Materie entstehen? Und er war dieser Meinung. Er hat auch ein Experiment durchgeführt. Und das ist immer wichtig. Wenn etwas wissenschaftlich bewiesen ist, das heißt, ich muss es widerlegen können und ich muss es auch immer wieder reproduzieren können, das Ergebnis. Ich kann es nicht einfach nur behaupten. Ja? Und er hat folgendes Experiment gemacht. Er hat einen Tonkrug mit feuchtem Weizen gefüllt. Er hat dann schweißgetränkte Lumpen hineingetan. Hat das dann verschlossen, so mit zum Deckel, und hat 21 Tage gewartet. Und was meint ihr, was war das Resultat dieses Experiment? Was kam dabei heraus? Das Resultat war junge Mäuse. Also, Wir wissen, dass Mäuse nur durch geschlechtliche Fortpflanzung entstehen. Und man kann das Experiment ja immer wieder wiederholen und wir merken, das funktioniert nicht. Also er muss bei seinem Versuchsaufbau irgendwo einen Fehler gemacht haben, dass doch irgendwo kleine Mäuschen an diesen leckeren Weizen herangekommen sind. Aber er meinte über dieses Experiment, wo er die Versuchsanordnung höchstwahrscheinlich nicht gestimmt hat, bewiesen zu haben, ja, es gibt Spontanzeugung, also aus Weizenkörnern und Lumpen kann ich Mäuse erzeugen. Das war Stand der Wissenschaft gewesen, den hat keiner deswegen für dumm gehalten. Wir merken, Wissenschaft ist auch oft der aktuelle Stand des Irrtums. Ja, aber es gab immer auch einen Streit, es gab auch immer die andere Seite, die sagen, nee, das funktioniert nicht. Ja? Dann gab es diesen Forscher, einen Italiener, Francesco Redi, und er war ein Gegner der Spontanzeugung. Auch er machte wieder Experimente und versuchte zu belegen, dass das eben nicht funktioniert. Und hier hat er sich eins von unseren Mittagssteaks geklaut, hat einen Deckel auf das Gefäß drauf gemacht, wo dieses Steak drin liegt, und auf ein anderes Gefäß, da hat er nur oben so was wie Gage drauf gemacht, und ein drittes Gefäß, das hat er offen gelassen. Und ihr ahnt alle schon, was passiert. Nur in dem ganz rechten Gefäß sind wirklich am Ende Fliegen Eier, und am Ende dann Fliegen entstanden. Warum? Weil man vorher meinte, auch aus faulem, schlechtem Fleisch entstehen Fliegen. Also aus toter Materie kann, die Materie hat irgendwie diese Gabe in sich, dass daraus Leben entsteht, ja. So dachte man sich das. Und mit diesem Experiment hat er eben gezeigt, nein, das Fleisch wird schlecht in diesem ganz linken Gefäß, weil in der Atmosphäre, die wir haben, das sind natürlich auch Sporen von Pilzen und so weiter, deswegen wird das Fleisch schlecht. Aber die Fliege kann nicht dran, kann dort keine Eier ableben, deswegen entsteht aus dem Fleisch eben kein Ei. Ja? Und er hat dann diesen Lehrsatz aufgestellt, alles Leben entsteht aus einem Ei. Also Leben entsteht immer aus Leben. Es muss schon Leben da sein, damit wieder neues Leben entsteht. Wir können selber diesen Prozess aus Unbelebten hin zum Leben nicht anstoßen. Das ist nur das, was Gott in seiner Schöpfung kann. Den Herrn kennen wir auch alle. Louis Pasteur begegnet uns jeden Früh, wenn wir unsere Milch in den Kaffee mit pasteurisierter Milch trinken. Und auch er, zu damaligen, schaut mal, wann das gewesen ist. Das ist noch nicht so sehr lange her. Da meinte man immer noch, ja, Leben entsteht eben auch Spontanzeugung aus toter Materie. Und Pasteur meinte, nein, das gibt es nicht. Und dann an seiner Universität, wo er gelehrt hat, dann hat die Universität gesagt, jetzt reicht's uns. Und sie hat ein Preisgeld ausgesetzt von, ich weiß nicht, 1000 Goldmünzen oder irgendwie so, dass das endlich mal geklärt wird. Und Pasteur machte Experimente auch hier wieder. Er hat solche Glaskolben hingestellt, hat dort Fleischbrühe eingefüllt und hat diese Fleischbrühe, also lange Stunden lang, hat er sie tot gekocht und bis hier wirklich nur noch die chemischen Elemente drin waren, aber nichts Biologisches mehr, also nichts, wo irgendwie Leben drin sein konnte. Und nach einer gewissen Zeit merkte er dann doch, dass dann hier wieder, ja, es anfing zu trübe zu werden, dass dann irgendwas drin anfing zu wachsen und lebendig zu werden. Und er machte ein zweites Experiment, indem er also auch wieder die Fleischbrühe tot kochte, die chemischen Elemente bleiben dieselben, er verschließt das, in Wirklichkeit hat er also wirklich diese Glaskolben, hat er oben verschmolzen, damit sie also wirklich hermetisch von der Umgebung abgeschlossen sind, und hat wieder gewartet. Ja, gewartet, und es tat sich nichts in dem Gefäß. Also von der chemischen Zusammensetzung war dort also Fleischbrühe irgendwann mal lebende Bestandteile gewesen. Unter Luftabschluss entsteht dort kein neues Leben. Weil das Leben, was hier entstanden ist, entsteht dadurch, dass durch Eintrag, das nehmen wir nicht so wahr. Aber in unserer Luft, in unserer Umgebung befinden sich permanent Sporen und Pilze und so weiter. Und die werden eingetragen hier und führen dazu, dass diese Suppe infiziert wird und dadurch dann sich das Leben wächst. Es muss eingetragen werden. Aber hier passiert eben nichts. Wer in Paris im Museum heute ist, kann diese Glaskolben vom Pasteur sich anschauen. von diesem Experiment, das er damals gemacht hat. Die Flüssigkeit sieht noch genauso klar aus wie damals. Chemisch gesehen ist dort alles drin, was man braucht zum Leben, die einzelnen Elemente. Aber die Information ist durch den Kochvorgang verloren gegangen und kann auch von alleine nicht wiederhergestellt werden. Das heißt also, dadurch ist ein unumkehrbarer Vorgang, dass aus Unbelebtem nicht Belebtes entstehen kann. Und er hat dann diesen Lehrsatz eben aufgestellt: Alles Lebende entsteht aus Leben. Habt ihr alles schon mal erlebt und habt euch vielleicht darüber gewundert, so nach den Ferien, wenn man dann irgendwie in den Schulranzen aufräumt und dann findet man noch so alte Brotbüchsen, die da so vor sich hin oxidieren. Und da denkt man auch, hier ist neues Leben entstanden. Ja, das stimmt irgendwo schon. Aber diese Pilze, die hier gewachsen sind, die Sporen dafür sind durch die Luft eingetragen worden. Also aus dem tot gebackenen Brot entstehen keine Pilze, sondern die Information, die Keime müssen von außen eingetragen werden oder sie haben den Backprozess überlebt, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Es gibt manche Sporen, die können das wohl, aber aus toter Materie entsteht jetzt nichts von alleine. So, und damit hatte Pasteur diese Frage geklärt gehabt in der Wissenschaft. Und es ist interessant, Pasteur, ein großer Wissenschaftler, das war auch ein gottgläubiger Mann gewesen, für den war das kein Gegensatz. Er sagt dann bei der Preisverleihung: Meine Herren, welchen Triumph könnte der Materialismus davontragen, wenn bewiesen werden würde, dass die Materie Leben erzeugen könnte? Wenn wir der Materie die Kraft geben könnten, um ihr das Kriterium des Lebens zu verleihen, wäre es selbstverständlich, die Materie zu vergöttern. Warum sollte man die Vorstellung über die Schöpfung der Welt noch aufrechterhalten? Sollte man sich nicht eher vor einem Geheimnis beugen? Warum sollte man noch bei der Schöpfung der Welt an Gott glauben? Ein Wissenschaftler, der an Gott geglaubt hat, der keinen Widerspruch darin gesehen hat, ein Wissenschaftler, der gottgläubig war und dessen Erkenntnisse wir heute noch nutzen. Pasteur war der Überzeugung gewesen, dass das Thema jetzt wirklich vorbei ist. Alles Lebende entsteht aus Leben, sagte er, und dieses Gespinst der Urzeugung hatte er widerlegt gehabt, also dass unbelebte Materie belebte Materie von alleine werden kann. Die Doktrin der Urzeugung wird nach dem tödlichen Schlag, den sie durch ein einfaches Experiment erlitten hat, nie auferstehen. Da hat er sich aber leider geirrt, denn bis heute lernen wir ja etwas ganz anderes in der Schule. Wenn wir unsere Schulbücher aufschlagen, und das haben wir sicher auch alle so gelernt, dann haben wir doch nichts über Schöpfung, sondern es wird uns gelehrt, ja doch, es muss doch irgendwie möglich sein, dass durch Zufall und Hitze und so weiter, ja, und die richtigen chemischen Elemente zum richtigen Moment, dass dort eben Leben entstehen kann. Ja, also aus einfachen chemischen Verbindungen entstehen dann die ersten Aminosäuren. Und hier gibt es diesen Stanley Miller, der hat das mit diesem Experiment nachvollzogen. Er hat also in solch einer Glaskugel bestimmte chemische Elemente hineingetan und hat dann Wärme und Strom dazu gegeben. Und er hat es geschafft, Aminosäuren herzustellen. Ein Großteil zerfällt dann auch wieder nach einer Zeit. Aber er hat natürlich nie geschafft, also bis zu dem Punkt ist er gekommen. Protein- und Nukleinsäuren sind nie erzeugt worden, also die Bestandteile des Lebens, ja. Diese Dinge konnte er erzeugen. Und man meinte, naja, wenn wir bis hier gekommen sind, dann wird der Rest ja auch irgendwie funktionieren. Also kann es doch irgendwie sein, dass es auch ohne einen Schöpfer aus Kohlendioxid und Schwefel und Stickstoff und so weiter, dass da daraus irgendwann dann doch irgendwo Leben entstehen kann. Aber wenn wir uns das genau angucken, dann ist das eigentlich, was er hier macht, ja eigentlich das, was ein Schöpfer tun würde. In einem Experiment, er gibt ganz genaue Rahmenbedingungen vor, er schließt eigentlich den Zufall mit dieser Anordnung des Experiments, schließt er den Zufall eigentlich aus und gibt das Ergebnis eigentlich durch die Anordnung vor. Also hier lässt er überhaupt keinen Zufall wirken, ja. Aber es muss eben funktionieren. Das ist der Gedanke des Menschen ohne Gott. Es muss ohne Gott funktionieren. Wie sonst sollen wir uns denn die Welt erklären, wenn wir Gott nicht haben wollen? Hier nochmal ganz kurz zurück zum Mars. Es ist wunderbar für uns Menschen, die Welt zu erkunden und zu erforschen. Das hat, denke ich, auch Gott in uns hineingelegt. Kepler sagt einmal, die Natur zu erforschen ist die Gedanken Gottes nachdenken. Aber es gibt eben auch eine andere Motivation, das ist diese, ja, die ich hier nochmal vorlesen möchte. Warum betreibt man also zum Beispiel auch diesen immens teuren Aufwand, um bis zum Mars zu kommen und dorthin zu fliegen? Ja? Eine entscheidende Motivation für die Erforschung des Mars ist die Suche nach Leben, das außerhalb der Erde entstanden sein könnte. Davon erhofft man sich Aufschluss darüber, ob das Leben auf der Erde spontan entstanden ist oder vom primitiven, aus dem Weltraum auf die Erde gelangten Lebensformen abstammt. Also ein Schöpfer wird sowieso grundsätzlich ausgeschlossen, ja? Aber es geht eben nur darum, um die Frage, ja, kann das Leben vom Mars vielleicht zur Erde gekommen sein? Aber der Gedanke Schöpfer kommt gar nicht vor. Irgendwo, wenn es bei uns auf der Erde nicht funktioniert, diese Spontanzeugung aus unbelebter Materie, vielleicht hat es ja auf dem Mars funktioniert. Und wenn nicht auf dem Mars, vielleicht irgendwo noch irgendwo weiter weg. So denken wir. Wie entsteht Leben? Hier mal Zitate von zwei Naturwissenschaftlern. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Oder könnte man auch sagen, ich will es mir nicht anders vorstellen. James Watson, also der die Helixstruktur unserer DNA entdeckt hat oder das DNA-Molekül entschlüsselt hat, der schreibt, die Evolutionstheorie ist eine weltweit anerkannte Theorie, nicht weil sie bewiesen werden könnte, sondern weil sie die einzige Alternative zur Schöpfung ist, an welche wir nicht glauben wollen. Ein ehrliches Wort, aber doch irgendwo auch wieder erschütternd, weil es wirklich zeigt, wie der Mensch in seinem Inneren ist. Er sucht immer einen Ausweg, um Gott aus dem Weg zu gehen. Wir stecken unseren Kopf in den Sand und denken, wenn wir Gott nicht sehen, dann wird es ihn auch schon nicht geben. Und doch können wir eben Gott um uns herum entdecken. Im Römerbrief schreibt Paulus, dabei wissen die Menschen genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und seine Größe sehen und erfahren können. Und er fährt fort, darum haben sie keine Entschuldigung. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihm nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen und ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden. Damit möchte ich schließen. Der Sternenhimmel bei Nacht, das ist der Sternenhimmel, so wie wir ihn bei uns nicht sehen können. So sieht man ihn nur auf der Südhalbkugel. Und da gibt es ein kleines, scheinbar unscheinbares Sternzeichen. Das heißt, das sogenannte Kreuz des Südens. Aber ich finde es schön, dass man eben auch ein Sternzeichen hat, was nicht nur mit diesen heidnischen Gottheiten zu tun hat, sondern dass es eben dieses Kreuz gibt von unserem Herrn Jesus Christus. Und die Bibel bezeugt eben auch, dass Gott der Schöpfer ist und dass in Jesus Christus uns der Schöpfer begegnet. Wenn wir die Wunder uns von Jesus anschauen, die Totenauferweckung, dass er den Sturm stillt, dass er Blinde wieder sehend macht, dann sind das nicht irgendwelche Zauberkunststückchen, sondern Jesus zeigt den Menschen, hier steht der wahre Gott, der Schöpfergott vor euch, dem nichts unmöglich ist, der souverän ist, dem auch die Naturgesetze und die Natur gehorchen, weil er sie erschaffen hat. Und der Kolosserbrief gibt uns Zeugnis darüber. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles durch ihn. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und wir Menschen, die also immer vor Gott weglaufen und sagen, das Leben, das kommt schon irgendwie alleine ins Dasein und wir brauchen Gott nicht. Das ist leider unsere Sicht, das steckt in unseren Herzen seit dem Sündenfall drinne. Aber darüber steht dieses Kreuz von Jesus Christus. Wir können über diese Sünde, die uns von Gott trennt, versöhnt werden mit unserem Schöpfer. Jesus Christus macht den Weg wieder frei, dass wir diesen Blick wieder auf den Schöpfer haben können. Jesus Christus gibt uns die Möglichkeit, unsere Schuld und Sünde zu bekennen und umzukehren zu unserem Schöpfergott. Durch Jesus Christus können wir versöhnt werden mit unserem Schöpfer. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du diese Welt gemacht hast und dass du uns gemacht hast. Und wir können in der Welt und in deinem großen All staunen über dich und nur eine kleine Ahnung davon bekommen, wie groß und wunderbar du sein musst. Und du bist für uns nicht greifbar und begreifbar. Aber du bist kein ferner Gott, der uns geschaffen hat und uns dann selbst überlässt, sondern du bist ein Gott, der uns in Jesus Christus nahegekommen ist, der uns gefallene Geschöpfe zurückhaben möchte, der alles getan hat dafür, dass wir mit unserem Schöpfer versöhnt werden, der uns nachgegangen ist, der sein Leben hingegeben hat, damit wir leben können. Der Herr des Lebens, der Erschaffer des Lebens ist. Herr, dafür wollen wir Danke sagen, dass du uns neues, ewiges Leben schenkst. Ein Leben, eine Hoffnung, die stärker und größer ist als alle Not und aller Tod dieser Welt. Eine Hoffnung, die trägt auch über unser Sterben auf dieser Welt einmal. Wir wollen dir dafür Danke sagen, für das Kreuz von Golgatha, dass wir mit Gott versöhnt sind und wissen dürfen, wir gehören zu Gott. Und wir werden einmal in dieser wunderbaren Herrlichkeit bei Gott sein und werden den schauen, der all das gemacht hat. Herr, lass uns daran festhalten, an dieser Hoffnung, an diesem Glauben, Herr, den du uns dann in deinem Wort, aber auch in deiner Schöpfung und in Jesus Christus groß machst. Amen. Ja, ich möchte euch danken für die Geduld. Ich möchte nochmal um Entschuldigung bitten um die technischen Probleme, die ich zwischendurch hatte. Hinten steht noch ein kleiner Büchertisch. Ich mache ehrenamtlich mit bei Wort und Wissen, halt laienhafte Vorträge. Und wenn jemand Interesse hat, der kann sich hinterher noch bei mir ja hinten am Büchertisch melden. Vielen Dank.